Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Im Studio darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen die renommierte Historikerin Ute Frevert, Leiterin des Bereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut Berlin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Miller.
Frau Frevert, in Ihrem frisch veröffentlichten Buch, da geht es also um das Verhältnis von Kapitalismus und Moral. Und fangen wir doch mal ganz vorne an. Was, Frau Frevert, ist überhaupt der Kapitalismus?
Das können wir in der Bibel nachschlagen. Nicht in der richtigen Bibel, sondern in der sogenannten Bibel des Kapitalismus, die Adam Smith 1776 geschrieben bzw. veröffentlicht hat. Und da dekliniert er eigentlich die Grundlagen, die Prinzipien des Kapitalismus, der damals bereits am Florieren war, vor allen Dingen auf der britischen Insel, ziemlich genau durch. Zum Kapitalismus gehört Privateigentum an den Produktionsmitteln. Dazu gehört aber auch ein freier Markt, der nicht mehr wie in der Vormoderne durch alle möglichen Regeln und Restriktionen eingeschränkt ist. Und dazu gehört ein, heute würde man sagen, Investmentverhalten, das nicht die Erträge eines Geschäftes einfach wieder in Konsum verwandelt, möglicherweise sogar in Luxuskonsum, sondern sie wieder anlegt. Das heißt, reinvestiert das Geld, was man verdient hat, klassischerweise reinvestiert. Und diese drei zentralen Bestandteile des Kapitalismus, die ja haben ein System gewissermaßen hier in die Welt gesetzt, das seit mindestens 200 Jahren in seiner industriellen Variante mittlerweile ja die Welt beherrscht.
Jetzt ist es aber so, dass das, was gehandelt wird und werden darf, nicht von vornherein feststeht, sondern ja selbst veränderbar ist. Wobei wir heute davon ausgehen, dass heute viel mehr Lebensbereiche dem Markt unterworfen sind als früher. Stimmt das? Lässt sich die Entwicklung des Kapitalismus in den letzten 200 Jahren als eine beschreiben, in der zunehmend mehr Bereiche des Lebens dem Markt unterworfen, vermärktlicht wurden?
Diese Vermarktlichung oder Kommodifizierung ist in der Tat absehbar oder sichtbar, seit es den Kapitalismus gibt. Aber sie hat vor allen Dingen in den letzten 100 Jahren, eigentlich im 20. Jahrhundert, nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen. Dieses Phänomen selber, denke ich, ist am besten eigentlich beschrieben worden, damals Mitte der 40er Jahre von dem österreichisch-ungarischen Emigrant Karl Polanyi, der sich in Großbritannien und dann in den USA befand während der Nazi-Zeit und dort dieses wirklich sehr wichtige Buch geschrieben hat, The Great Transformation, wo er beschreibt, wie diese, ja, einerseits sozusagen der Kapitalismus sich aus einer früher eingebetteten wirtschaftlichen Aktivität zu der dominanten und damit auch alle anderen Lebensbereiche dominierenden wirtschaftlichen Aktivität entwickelt, die dann eben nicht nur dominiert, sondern diese Lebensbereiche auch zunehmend ja durchherrscht, durchformt, von der Liebe bis, kann sagen, bis zum Tod.
Wir sind also immer noch bei der Frage, was darf eigentlich vermarktet werden und was nicht und was entscheidet darüber. Und in diesem Zusammenhang beschäftigen Sie sich auch mit einem interessanten Beispiel, das auch der US-amerikanische Philosoph Michael Sandel diskutiert. Ich skizziere mal ganz kurz den Fall. 1928, da hat die kanadische Regierung ein Verbot der Walrossjagd verhängt, denn diese Tiere, die waren fast ausgerottet. Nur die indigenen Inuit, deren Lebensform um diese Walrosse und deren Jagd kreiste, die durften weiter eine begrenzte Zahl von Tieren erlegen. Und dann geschah Folgendes. Die Inuit, die traten an die Regierung heran und erbaten sich, ihr Fangrecht gegen Geld an Großwildjäger verkaufen zu dürfen. Denn dann hätten sie, also die Inuit, etwas mehr Geld zur Verfügung. Und von wem diese Walrosse nun getötet werden würden, das sei diesen Tieren ja auch egal. Ottawa leuchtete das Argument ein und so haben also die Inuit ihre Fangrechte verkauft. Jetzt könnte man ja erst einmal sagen, naja, das klingt eigentlich erstmal nach einer Win-Win-Situation, sowohl für die Inuit als auch für diese Großwildjäger. Was daran, Frau Frevert, ist also an diesem Beispiel problematisch?
Ja, es klingt in der Tat fantastisch effizient. Jeder kriegt das, was er haben möchte und den Walrössen kann es ja auch egal sein, denn die sterben in jedem Fall, ist ja egal, von wem sie erlegt werden. Moralisch anrüchig, problematisch und letztendlich nicht moralisch anrüchig, das klingt so irgendwie altfordern. Die Moral eigentlich unterlaufend, unterminierend, aushebelnd, ist die Tatsache, dass eigentlich das Prinzip dieses ursprünglich erlassenen Verbotes und inklusive seiner Ausnahme, den Zweck hatte, diese Walrösser als damals schon aussterbende Spezies zu schützen. Das war das eigentliche Ziel dieses Verbotes. Und gleichzeitig den Inuit aber ihre Lebensform, ihre Kultur zu lassen. In dem Moment, in dem dieses Ausnahmerecht auf dem Markt gehandelt werden kann und meistbietend verhökert werden kann, wird letztendlich der ursprüngliche Impetus, die Logik auch dieser ganzen Umweltschutzaktivität wird ausgehebelt. Es wird einfach ein Gut wie jedes andere, was man eben auf dem Markt sich erstehen kann, wenn man genug Geld hat, das zu bezahlen. Und dadurch wird, man kann es nur immer wiederholen, wird letztendlich die Moral von der Geschichte zerstört.
Das Problem entsteht also dort, könnte man sagen, wo das Allgemeinwohl und das allgemeine Gleichheitsgebot auch verletzt wird, in dem Sinne, dass eine allgemeinwohlorientierte Logik ersetzt wird durch eine profitorientierte, wobei, könnte man ja auch noch dazu sagen, ja nur eine Minderheit überhaupt von diesem Ausnahmerecht profitieren kann. Schauen wir uns noch ein aktuelles, ganz anders gelagertes Beispiel an, und zwar die Visa-Frage. Unter dem Namen Golden Visa oder auch Green Card ermöglichen es ja heute einige westliche Staaten, vor allem finanzstarken Ausländern, sich Staatsbürgerschaften zu kaufen, wohingegen die allermeisten armen Anwärterinnen auf Einbürgerung eben draußen bleiben müssen. Wie beurteilen Sie diesen Fall? Warum entsteht hier moralisches Unbehagen?
Vor allen Dingen deswegen, weil eben der Umgang mit dieser Staatsbürgerschaft, mit dem Staatsbürgerschaftserwerb so unglaublich ungleich ist. Auf der einen Seite baut Amerika und nicht nur Amerika Mauern, um Einwanderer abzuhalten. Auf der anderen Seite diejenigen, die mit einem großen Scheckbuch kommen beziehungsweise sich an bestimmte Regeln halten, die dürfen hinein. Also das sind sozusagen die guten Staatsbürger, obwohl letztendlich der Status des Staatsbürgers ja an ganz andere Dinge geknüpft ist. Der ist, wenn man sich die Immigrationsregeln auch in unserem Land anschaut, sollten die Leute die Sprache sprechen, sie sollten etwas über die Geschichte dieses Landes, in das sie eingebürgert werden wollen, wissen. Sie sollten irgendeine Art von auch innerer, politischer, emotionaler Verbindung haben. All diese Dinge werden bei den Leuten, die das Scheckbuch haben, mitbringen, überhaupt nicht abgefragt, sodass letztendlich dieses Recht, sich Staatsbürgerin eines bestimmten Landes zu nennen, vollkommen entleert wird. Das Gleiche könnte man sagen, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn es um Pflichten geht, dass man sich von Pflichten, die mit dieser Staatsbürgerschaft verbunden sind, freikaufen kann. Das war im 19. Jahrhundert eine lange Geschichte, lange Entwicklung der Militärpflicht. Also von Frankreich ausgehend durfte man, wenn man das Geld mitbrachte, sich von seiner eigenen Verpflichtung im Militär 2-3 Jahre zu dienen, freikaufen, indem man einen anderen dafür bezahlte. Auch das könnte man sagen, ist total effizient. Der eine kriegt das Geld dafür, der andere gibt das Geld dafür. Aber letztendlich wird auch da das Prinzip, dass man mit dem Recht, Staatsbürger zu sein, auch bestimmte Pflichten eingeht, wird eben vollkommen ausgehebelt und damit letztendlich auch diese Staatsbürgerschaft moralisch entleert. Es wird eine Ware wie jeder andere, die man auf dem Markt kaufen kann.
Jetzt haben wir also mehrere Beispiele gesehen, die zum einen zeigen, dass die Grenzen des Markts nicht fix sind und zum anderen, dass Ökonomisierungen, Vermarktlichungen die moralischen Grundlagen einer auf Freiheit und Gleichheit beruhenden Ordnung angreifen können. Was folgt nun aber daraus? Dass bestimmte Lebens- und auch Staatsbereiche aktiv vor dem Zugriff des Marktes geschützt werden müssen?
Also bei dem letzten Beispiel, das wir behandelt haben, Staatsbürgerschaft, würde ich das sehr stark bekräftigen. Ja, es darf nicht verhökert werden. Man darf die Staatsbürgerschaft nicht gegen Geld feilbieten und damit möglicherweise auch noch in einen Wettbewerb unter den Staaten, die sich auf diese Weise finanzkräftige Bürger ins Land holen wollen, entfachen. Das ist ja etwas, was dann auch in das Vermögen von Staaten gestellt wird, darüber zu entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. In vielen anderen Bereichen ist es letztendlich die freie Entscheidung jedes Einzelnen, sich an dieser Vermarktlichung entweder zu beteiligen oder auch nicht. Sehr, sehr kniffliges Beispiel ist die Prostitution. Also gibt man sich freiwillig sozusagen in dieses Verhältnis hinein und vermarktlicht damit sozusagen seinen Körper? Soll der Staat das verbieten? Ich glaube, ich habe mich in dem Buch etwas vorsichtig ausgedrückt, weil die Positionen eben auch in unserer jetzigen Gesellschaft sehr konträr sind. Es gibt Frauen, die sagen, das ist mein gutes Recht, dass ich mit meinem Körper so umgehe, wie ich das möchte. Und ich fühle mich da nicht ausgebeutet, unterdrückt und versklavt gar. Und wenn man sich bestimmte andere Gruppen auf diesem Prostitutionsmarkt anschaut, vor allen Dingen die vielen jungen Frauen, die aus Osteuropa hierher gelockt werden, dann ist schon die Frage, wie weit es mit dieser Freiheit des Einzelnen dann bestellt ist. Aber letztendlich ist das dann doch in der Tat etwas, worüber die Gesellschaft selber entscheiden muss und die Gruppen in ihr, und was man nicht unbedingt vom Staat dann erwarten kann, dass es dem Einhalt gebietet.
Sein und Streit, das Philosophie-Magazin im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast im Studio die Historikerin Ute Frevert. Frau Frevert, wir haben jetzt schon gesehen, dass die Grenzen des Marktes veränderlich, umkämpft, auch im moralischen Sinne umstritten sind und dass die Markt- und Verwertungslogik gefräßig ist, sich also alle Lebensbereiche mindestens potenziell einverleiben kann und das in vielen Fällen auch schon getan hat. Wenn man nun so redet wie ich gerade, dann stellt sich ziemlich schnell die Annahme ein, dass die Logik des Kapitalismus eigengesetzlich sei und bar jeder Moral. Stimmt das? Hat der Kapitalismus tatsächlich nichts mit Moral zu tun? Beziehungsweise anders gefragt, ist das System aus Geldgebern und Nehmern, aus Arbeitgeberinnen und Nehmerinnen nicht selbst auch angewiesen auf eine bestimmte Moral?
Es ist in der Tat angewiesen auf eine bestimmte Moral oder auf bestimmte Moralen, die sich dann ja auch in der Geschichte verändern. Denn ein Kapitalismus, der ausschließlich auf Effizienz, auf effizienten Marktbeziehungen und Marktverhältnissen beruht, der wäre auf Dauer überhaupt nicht überlebensfähig. Und das ist die These des Buches, dass nur durch die, ja, man kann sagen, also von außen kommende und oft auch nur mit starkem gesellschaftlichem Druck in den Kapitalismus eingeführte Moral, er überhaupt so erfolgreich werden konnte. Wenn man sich die zurückversetzt in die Zeit der Frühindustrialisierung, also sagen wir mal die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa, als Ausbeutungsverhältnisse zwischen Fabrikanten, Fabrikbesitzern und Arbeitern nun in der Weise nackt und nicht abgefedert gewesen sind, darüber haben wir viele zeitgenössische Berichte, dann sehen wir dort, dass ein solches Ausbeutungsverhältnis, wie es in diesem reinen Geldverhältnis, was Karl Marx und Friedrich Engels ja in diesem kommunistischen Manifest 1848 sehr schön beschrieben haben, dass die auf Dauer letztendlich die Grundlage des Kapitalismus, nämlich die Verfügung auch über Arbeitskraft, eine Arbeitskraft, die immer wieder nachwächst und die dann ausbeutbar ist, letztendlich zunichte macht. Das heißt, wenn man so ein bisschen funktional argumentieren würde, der Kapitalismus braucht den moralischen Überbau oder auch den moralischen Unterbau. Er braucht den Widerstand der Arbeiterbewegung, er braucht ja auch die Hilfeleistung, die Reparaturbetriebe der privaten Philanthropie, er braucht den Sozialstaat, um überhaupt überleben zu können und sich immer wieder neu regenerieren zu können.
Das heißt, rückblickend in die Geschichte lässt sich auf jeden Fall sagen, es waren vor allem die Arbeiter- und Frauenbewegung, später dann auch die Studenten- und Ökobewegung, die mühsam und mit viel Kraftaufwand moralische und ethische Standards innerhalb des Kapitalismus erkämpft haben und durchgesetzt haben, das heute noch tun. Gibt es dann aber vielleicht konkurrierende Moralen im Kapitalismus? Also einerseits die tradierte Arbeits- und Leistungsmoral, die wir ja auch uns aneignen müssen, in die wir hineinsozialisiert werden, und andererseits eine Werteorientierung, die sozusagen, wie Sie es gerade gesagt haben, eigentlich schon, die dem Kapitalismus gewissermaßen vorausgeht und eben aus anderen Sphären der Gesellschaft an ihn herangetragen werden.
Genau so ist es, Frau Miller. Aber letztendlich kann man auch das schon, ich reite jetzt so ein bisschen da auf meinen Lieblingsschriftstellern herum, kann man auch das schon bei Adam Smith nachlesen, und zwar in zwei Büchern. Wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass er die Bibel des Kapitalismus 1776 mit dem Wohlstand der Nationen auf den Markt, auf den Büchermarkt gebracht hat. Er hat 17 Jahre vorher ein anderes Buch geschrieben, die Theorie moralischer Empfindung. Und da beschreibt er, dass eine Gesellschaft, die nur auf Eigennutz gegründet und Eigennutz und Selbstliebe nennt er es, gegründet ist, nicht funktionsfähig wäre. Man braucht in einer Gesellschaft immer so etwas wie Sympathie, Empathie, Solidarität, Mitfühlen, sich in die Situation eines anderen versetzend und auch das Interesse haben, dass es dem anderen möglichst gut geht, damit man selber dann auch wieder davon profitiert. Also diese Interaktion, diese, ja, überspitzt zu sagen, altruistischen nicht richtig altruistischen, aber eigentlich, naja doch, altruistischen Intuitionen gehören zu einer Gesellschaft dazu. Und ohne dieses sozusagen Miteinander, dieses Füreinander, dieses an dem Wohlergehen des anderen genuin interessiert sein, würde ein sozusagen nur auf Eigennutz basierendes Wirtschaftssystem eben auch zugrunde gehen.
Der Kapitalismus ist also angewiesen auf Moral. Das Ziel der Arbeiterbewegung war es und ist es ja teilweise auch immer noch, den Kapitalismus mit dieser reinen Profitlogik zu überwinden und andere Formen des Wirtschaftens zu ermöglichen. Also solidarische Wirtschaftsformen, deren oberste Maxime eben nicht der reine Profit ist, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen, könnte man sagen. Da stellt sich die Frage, wird dort eigentlich eine völlig andere Verschränkung von Moral und Wirtschaft avisiert, als es im Kapitalismus je möglich ist? Sozusagen eine Verhältnisverkehrung. Wirtschaft folgt Moral und nicht Moral folgt Wirtschaft. Oder begreifen Sie das mehr als Kontinuum? Wird dort sozusagen an der Moralisierung der Märkte geschraubt, an einem wahrlich moralischen Kapitalismus?
Das Genossenschaftswesen, das ja eine Erfindung der Arbeiterbewegung gewesen ist, schon sehr früh, Anfang des 19. Jahrhunderts, sowohl auf der Ebene der Produktivgenossenschaften als auch, was wir eigentlich dann noch bis heute fast kennen, der Konsumgenossenschaften oder dann auch, was jetzt wieder ganz aktuell wird, der Wohnungsbaugenossenschaften. Dieses Genossenschaftswesen ist in der Tat eines, was man hat es irgendwann mal in den 1970er Jahren den dritten Weg genannt, der zwischen Kapitalismus und also einem auf Privateigentum und Profitmaximierung basierenden Wirtschaftssystem und Sozialismus, einem auf nur Gemeineigentum, verstaatlichtem, kann man ja sagen, verstaatlichtem Eigentum beruhenden Wirtschaftssystem ohne Märkte vermittelt. Und dieses Genossenschaftswesen ist in der Tat moral getrieben, also es ist basiert auf der Solidarität derjenigen, die Genossen sind. Auf der anderen Seite hat es schon auch, weil Sie vorhin nach den verschiedenen Moralen fragten, hat es schon auch so etwas von Leistungsmoral auch in sich aufgehoben. Nämlich, wenn man Genosse ist, muss man sich an die Regeln der Genossenschaft halten. Solidarität in dem Sinne, wir füttern unsere Schwachen und Kranken durch und erlauben ihnen ein würdiges Leben, ohne dass sie selber zu der Wertschöpfung der Gesellschaft beitragen. Das sieht anders aus. Also als Genosse ist man schon auch immer in der Pflicht, in der Verantwortung, seinen Beitrag zu leisten. Und wer das nicht mehr kann, der ist dann eben auch kein Genosse mehr. Insofern ist es in der Tat sozusagen ein von einer anderen Moral getriebenes Wirtschaftsmodell, das seine Stärken hat, das aber auch seine Schwächen hatte. Also diese ersten Produktivgenossenschaften, sagen wir mal die Mitte des 19. Jahrhunderts, die sind alle eigentlich nach einer gewissen Zeit eingegangen, weil letztendlich dann doch die Kapitaldecke fehlte und auch man intern unter Genossen schwer entscheiden konnte, welches Mitglied der Genossenschaft die Genossenschaft nun eigentlich behinderte und welches Mitglied dieser Genossenschaft gut tat. Und Entlassung konnte es halt nicht geben. Das ist offenbar eher im Bereich des Wohnungsbaus oder auch im Bereich des Konsums ein attraktives Modell.
Die sozialen Bewegungen, das lässt sich aber auf jeden Fall sagen, die leisten schon lange einen wichtigen Beitrag mindestens zur moralischen Einhegung des Kapitalismus. Nun gibt es noch eine andere Kraft, die das tut, und zwar die Konsumierenden. Auf die gehen Sie auch in Ihrem Buch auch ein. Und da war ich fast ein wenig überrascht, denn Sie sprechen der Macht der Konsumenten ein recht großes Gewicht zu. Warum sollten wir den Einfluss unserer Kaufentscheidungen für die Steuerung des Kapitalismus aus Ihrer Perspektive nicht unterschätzen?
Das ist ja die Krux des Kapitalismus. Wir sind als Produzenten, aber auch als Konsumenten Teil dieses Wirtschaftskreislaufs. Und diese Vorstellung, dass man als Konsument immer nur ja eigentlich am langen Bändel der Produzenten oder der Besitzer der Produktionsmittel geführt wird, die uns dann alle möglichen Bedürfnisse einreden und wir sind ihnen dann hilflos ausgeliefert, diese Vorstellung des Konsumenten als ein passives Objekt von Manipulationsstrategien, das ist längst vom Tisch. Wir sind durchaus aktiv, wir setzen Bedürfnisse und wir setzen auch Grenzen. Man sieht das jetzt in Debatten über die Produktion von wahnsinnig billigen Textilien, die für ein paar Euro hier in den Kaufhäusern, in manchen Kaufhäusern feilgeboten werden, sind das da durchaus auch ein Umdenken bei Konsumenten, nicht bei allen, aber doch bei wortmächtigen Schichten stattfindet, die dann sagen, müssen wir immer mehr konsumieren und können wir nicht eher langlebigere Produkte, nachhaltige Produkte konsumieren, die dann vielleicht etwas teurer sind. Wir haben als Konsumenten die Entscheidungsmacht, was wir konsumieren wollen und damit letztendlich auch eine gewisse Macht, wie dieses, was wir konsumieren wollen, hergestellt wird. Ich will das aber auch nicht übertreiben. Man finde ich im Moment gerade bei sehr jungen Leuten, die sich ja jetzt wunderbarerweise auch sehr stark an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen, Stichwort Fridays for Future, bei denen findet man, das finde ich einerseits sehr sympathisch, andererseits aber auch ein bisschen zu idealistisch, findet man die Vorstellung, naja, wenn wir alle jetzt, und alle werden es nie sein, daran arbeiten, dass wir weniger Müll produzieren, dass wir weniger Kleidung kaufen, dass wir nicht mehr, wir hatten das am Anfang auch gesagt, nicht mehr fliegen, dass wir, oder wenn wir fliegen, zahlen wir eine Abgabe und beteiligen uns an diesem amoralischen Ablasshandel. Das ist alles, ja, das ist wunderbar gedacht und jeder Einzelne kann sicherlich auch etwas tun, aber es wird die Gesamtstruktur nicht verändern. Und deshalb nur auf die Konsumenten, die sicherlich eine große Macht haben, aber die Macht ist auch nicht unbegrenzt, nur darauf zu hoffen, dass sie ihre Entscheidungen vernünftig in dem Sinne an einer nachhaltigen und solidarischen Wirtschaft orientiert treffen, das wird nicht funktionieren. Es braucht dann irgendwann schon auch politische, staatliche Steuerung.
Politische Regularien. Abschließend gefragt, Frau Pfeffert, wir haben jetzt gesehen, was gehandelt wird und was nicht, wie es produziert wird und vermarktet wird und auch zu welchem Zweck es hergestellt wird. All das entscheidet eben nicht der Markt allein, sondern die Gesellschaften, die diese Märkte einrichten, die sie bedienen, die sie regulieren. Was also dürfen wir, was sollten wir auch für unser Wirtschaften in der Gegenwart und in der Zukunft hoffen?
Wir sollten zunächst mal hoffen, aber wir können eigentlich auch davon ausgehen, und das ist das Argument dieses Buches, dass es von Anfang an, also seit es den Kapitalismus gibt, die moralische oder moralgetriebene Kritik an diesem Kapitalismus gibt. Eine Kritik, die nicht nur ja, in irgendwelchen Broschüren wie dem Kommunistischen Manifest stand, sondern die sehr praktisch, die sehr handgreiflich geworden ist, wodurch sich der Kapitalismus verändert hat, verändern musste. Und dadurch ist er in dem Sinne auch moralischer geworden. Also er hat sich diesen moralischen Imperativen angepasst, sagen wir mal so. Und er hat dadurch besser überlebt. Und wenn dieses Verhältnis von Kritik und Anpassung so weitergeht, dann glaube ich, werden wir von diesem Kapitalismus auch noch Dinge erleben, die nicht in dieses Bild, was wir heute auch und nicht zu Unrecht gezeichnet wird, Raubtierkapitalismus, Heuschreckenkapitalismus, da wird alles platt gemacht, es geht an den Bedürfnissen der Leute vollkommen vorbei, was dieses Bild nicht bedient, sondern in der Tat ein Wirtschaftssystem sich entwickelt, weiterentwickelt, was sind die Bedürfnisse der Menschen? Darüber wird man selten Einigkeit erreichen. Aber das ist eine Sache des politischen Aushandlung. Dafür haben wir unsere Politik und dafür beteiligen wir uns auch an der Politik, um klarzumachen, wie wir hier leben wollen. Und das wird nie nur einstimmig sein. Da wird es immer Kompromisse geben. Aber es ist letztendlich ein politischer Prozess, ein politischer Aushandlungsprozess, den wir über den Kapitalismus führen. Und dass wir ihn gerade heute wieder so stark führen, dank Fridays for Future, das ist ja auch wieder ein Lichtblick.
Ein Plädoyer für die Gestaltung unseres Wirtschaften. Herzlichen Dank, Ute Pfeffert, für dieses weitsichtige Gespräch.
Vielen Dank, Frau Müller.
Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema lesen möchten, dann greifen Sie doch zu Ute Pfefferts Buch Kapitalismus, Märkte und Moral heißt es und ist jüngst erschienen im Residenzverlag.